Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf die ersten Jahre kommt es an, dem Podcast vom NIFBE und Verlag Herder. Ich bin Katrin Hohmann und interviewe monatlich Expertinnen und Experten zu vielfältigen Themen der frühkindlichen Bildung und Entwicklung. Immer wissenschaftlich fundiert und zugleich nah an der Praxis.
Die meisten haben Fachkräfte das seit 20 Jahren schon so gemacht und ihr Herz brennt für die Kinder. Und dann kommt jemand und sagt, das ist problematisch, was du hier machst. Natürlich gerät es ins Wanken in den Menschen drin. Um dann zu sagen, es passiert leider, aber wir können das verändern, damit es nicht wieder passiert. Das ist, glaube ich, der Weg.
Ich freue mich, Sie zu einer neuen Podcast-Folge begrüßen zu können. Diese trägt den Titel Diskriminierung erkennen und abbauen in Krippe, Kita und Kindertagespflege. Diskriminierung ist sehr vielschichtig und individuell und wird ohne die nötige Reflexion tagtäglich weitergegeben, meist von Personen, die selbst nicht betroffen sind. Bereits sehr junge Menschen fühlen sich hingegen tagtäglich benachteiligt von Ungleichbehandlungen, Herabwürdigungen oder Vorurteilen aufgrund unter anderem ihrer Identitätsmerkmale wie Herkunft, Geschlechtsidentität, Hautton, sozioökonomischen Status, Familienkonstellation oder beispielsweise durch die Sprache. In dieser Podcast-Folge möchten wir uns ansehen, wie wir eine diskriminierungssensible Pädagogik leben können. Um über dieses Thema zu sprechen, haben wir Sandra Richter zu einem Gespräch eingeladen. Sandra ist Frühpädagogin, Mitarbeiterin der Fachstelle Kinderwelten Berlin, Multiplikatorin für den Ansatz der vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung, Referentin und Autorin. Und im Verlag Herder erschien ihr Buch Vorurteilen und Diskriminierung in der Kita begegnen. Herzlich willkommen, Sandra.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, und mich interessiert eingangs total brennend, was hat dich bewegt, dich mit diesem, wir haben es glaube ich schon im Intro so ein bisschen gehört und ahnt, es ist ja wirklich super vielschichtig, aber was hat dich bewegt, dich mit diesem vielschichtigen Thema näher zu beschäftigen und darüber sogar ein Buch zu schreiben?
Ich glaube, das Thema Gerechtigkeit hat mich schon immer bewegt. Vielleicht hat es auch was mit meiner Sozialisation in der ehemaligen DDR zu tun. Ich habe dann Jura studiert tatsächlich nach dem Abitur und habe da aber schnell gemerkt, dass Rechtsprechung und mein Verständnis von Gerechtigkeit häufig sehr weit auseinanderlagen, habe mich dann nochmal umorientiert und bin bei den jungen Menschen gelandet, also in der Kita, habe eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht und ich schätze und achte junge Menschen einfach so sehr und sehe aber gleichzeitig, welches Unrecht ihnen und auch erwachsenen Menschen durch Diskriminierung zugefügt wird. Und so kam, glaube ich, alles zusammen. Und 2008 habe ich mein erstes Praktikum während dem Studium bei der Fachstelle Kinderwelten gemacht. Und da gab es dann durch den Ansatz und die Arbeit der Kolleginnen einen Rahmen für all das, was mich beschäftigt hat. Also es hat dieses Gerechtigkeitsthema und die Frühpädagogik zusammengebracht. Und da bin ich seitdem dran geblieben. Und ich glaube, so eine Grundfrage ist immer, in welcher Welt will ich oder möchten wir gemeinsam leben? Und wenn da die Antwort ist, in einer gerechten Welt, möglichst gerechten Welt, ohne Benachteiligung und Diskriminierung, gilt es, glaube ich, Verantwortung zu übernehmen und einen Beitrag dazu zu leisten, dass sich was verändert. Und das ganz besonders dann, wenn wir aufgrund unserer Privilegien von diesem System profitieren und andere Menschen dafür den Preis zahlen. Das ist, glaube ich, so der Blumenstrauß meiner Beweggründe, die Arbeit zu machen, in Kürze.
Wahnsinn, also ganz großes Thema der Diskriminierung, der du dich annimmst und jetzt seit, wenn du sagst 2008, das Praktikum, das ist ja nun auch nicht gestern, das sind ja jetzt auch ein paar Jahre schon her, genau. Und mit der Recherche und im Hinblick auf unsere Folge habe ich halt auch überlegt, welche Fragen können wir stellen, um in diesem relativ begrenzten Rahmen gleichzeitig aber so viel wie möglich den Menschen, den Fachkräften mitzugeben, zu überreichen, dass sie auch gleich praktisch natürlich was an die Hand bekommen. Und bei den Fragen, genau, bin ich bei dir auf der Website darüber gestolpert. Ich habe Fragen. Und du schreibst dort, dass vermutlich genau Fragen die schon wichtigeren Antworten sind und die uns dabei helfen können, die Perspektive zu wechseln und Ungerechtigkeiten sichtbar zu machen. Das hat mir total, mich total angesprochen, diese Aussage. Also Fragen zu haben, ist erstmal was ganz, ganz Wertvolles.
Also sich selber Fragen zu stellen, sich Fragen stellen zu lassen und Dinge auch in Frage zu stellen, würde ich sagen, ist ein Grundpfeiler dieser Arbeit, ne? Weil wir ja alle so diskriminierend im diskriminierenden System sozialisiert sind und es geht, glaube ich, viel tatsächlich um Verlernen. Ich weiß gar nicht, ob das ein offizielles Wort ist. Es geht um Verlernen, das, was wir so eingeschrieben gekriegt haben in dieser Gesellschaft und dann die Dinge neu zu lernen. Und wir brauchen immer einen Perspektivwechsel.
Ja, und auch wieder Dinge, die uns so, ne, vielleicht nicht irritieren, zu verlernen, um da wirklich wieder hinzufühlen und nicht als, okay, als so gegeben weiterzutragen.
Ja, und es auch zuzulassen, ne, Dinge in Frage gestellt zu kriegen, auch von Menschen, die mir gegenüber sind, das ist ja häufig auch nicht so einfach für viele, weil es uns in Unsicherheiten bringt erstmal.
Oh ja, und ich glaube, bei diesem Thema mehr denn je. Vielleicht gehen wir da auch direkt rein und schauen uns mal an, oder das würde mich halt interessieren, wenn wir das versuchen abzustecken, und das ist natürlich nicht einfach, aber was meinst du, wann sprechen wir von Vorurteilen?
Ich würde sagen, in Kürze, Vorurteile sind erstmal so pauschal gefällte Urteile, die mit einer Bewertung verknüpft sind. Also die sind nie neutral. Da ist immer eine Bewertung drin, die ist meistens abwertend. Und die beinhalten Verallgemeinerungen, also wir verallgemeinern Menschen oder Menschengruppen, sind Zuschreibungen drin, Stereotype. Und was häufig auch passiert, ist, dass sozusagen die Individuen nicht mehr gesehen werden, sondern das sind dann Frauen. Das ist, bist nicht du, sondern Frauen sind, Punkt, Punkt, Punkt. Es passiert Homogenisierung, wäre der Begriff. Das steckt da auch drin. Und wir müssen dabei aber unterscheiden zwischen Vorurteilen, die diskriminierungsrelevant sind. Also das wären Vorurteile gegenüber MuslimInnen oder JüdInnen und vielen weiteren Menschen oder eben solche, die es nicht sind, also HundeliebhaberInnen. Das ist, da können auch Stereotype drinstecken, aber die sind nicht so wirkmächtig und schädigen die Menschen nicht, ne, in ihrem weiteren Sein. Die ersten sind mit Diskriminierung verknüpft und die anderen sind es nicht. Das ist vielleicht in Kürze die Vorurteile. Ist das nachvollziehbar?
Das ist nachvollziehbar und ich merke immer, wenn wir das so, oder wenn ich das auch so höre, und ich kann mir vorstellen, dass es auch anderen so geht, dann ist es erstmal so, ich nicke und denke, ja, ja, klar, ist total logisch. Und wo es ja dann so ungemütlich wird, ist, wenn wir so Beispiele hören und denken, oh, Mist, ja, ne, wenn wir jetzt wieder darauf zurückkommen, wir dürfen Dinge wieder verlernen oder auch überschreiben, verändern, dass wir wahrscheinlich alle in unserem Sprachgebrauch diese Vorurteile ab und an haben, ne, und da hinzublicken und die aufzudecken, ist wahrscheinlich so genau das, was es nicht so leicht macht, aber so wichtig ist.
Total, das ist ja das, was ihr aber auch mit eurer Arbeit macht. In Sprache steckt so viel Diskriminierung und damit so viel Gewalt und so viele Zuschreibungen, Stereotype und Vorurteile. Also Sprache ist ja ein Riesenteich von diskriminierenden Aussagen und vorurteilsbehafteten Dingen, absolut, ja.
Ja, und wie würdest du jetzt in Abgrenzung dazu, oder wahrscheinlich kann man es gar nicht abgrenzen, sondern es ist eher eine Vertiefung oder Erweiterung, Diskriminierung beschreiben? Also was beinhaltet dieses Wort der Diskriminierung in der pädagogischen Praxis?
Ich mache mal die klassische Definition von der Fachstelle und dann können wir ja nochmal gucken, was das für die Praxis bedeutet. Also der Begriff Diskriminierung erfasst die abwertende Unterscheidung von Menschen. Das knüpft an die Vorurteile, ne? Und infolgedessen deren Herabwürdigung und Benachteiligung. Und es nimmt immer Bezug auf bestimmte Identitätsmerkmale, sei es Alter, wenn wir von Adultismus sprechen, Rassifizierung bei Rassismus, Sprache, ne, dass sozusagen bestimmte Sprachen aufgewertet werden, andere werden abgewertet, Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung, Religion, Behinderung, Klasse, also sozioökonomischer Status, das ist immer daran verankert sozusagen. Und die verläuft auf verschiedenen Ebenen, haben wir strukturelle Ebene, institutionell, diskursiv, also gesellschaftlich und individuell. Und dahinter stecken immer, oder darunter, das ist der Boden, diskriminierende Ideologien. Haben bestimmt viele Menschen auch schon gehört. Das sind die sogenannten Ismen, Rassismen, Antisemitismus, Sexismus, Ableismus, Queerfeindlichkeit, Klassismus, Adultismus habe ich schon genannt. Also da steckt immer so eine Ideologie drunter. Und die trägt es und verbreitet es. Und vielleicht noch zwei wichtige Punkte. Diskriminierung kann nur in ungleichen Machtverhältnissen wirksam werden. Also die geht immer von der Menschengruppe mit mehr Macht aus und zielt auf die Menschen mit weniger Macht. Wir können am besten, glaube ich, bei Adultismus bleiben. Wir Erwachsenen haben mehr Macht als Kinder. Wir sind die Mächtigeren und der Adultismus trifft die jungen Menschen. Und junge Kinder, junge Menschen können schwer, also können gar nicht, Erwachsene diskriminieren. Die können die auch doof finden, ne? Machen sie bestimmt auch manchmal. Aber sie haben nicht die Macht, uns zu diskriminieren als Erwachsene. Ich glaube, diese Brücke ist ganz gut, um es zu verstehen. Und noch letzter Punkt ist, Diskriminierung, es sind eben nicht nur diese individuellen Vorurteile oder das Handeln von einer einzelnen Person, sondern es ist ein System und es durchzieht die gesamte Gesellschaft. Das vielleicht in Kürze zur Diskriminierung an sich. Was war deine zweite Frage?
Wie sich das was ist genau so im Übertrag auch für die pädagogische Praxis, ne? Was das bedeutet?
Ja, Also alles, was da draußen, was in der Gesellschaft wirkt, ist natürlich auch in Kitas wirksam. Ja. Wir sind ja Teil der Gesellschaft. Ne? Also das heißt, alle Diskriminierungsformen finden wir auch in der Praxis. Das heißt in Bezug auf die Kinder, aber auch in Bezug auf die Familien oder auch im Kollegium, also im Team. Da passiert es ja genauso. Und für sehr viele junge Kinder ist es schon Alltag. Also Diskriminierung beginnt ja ab der Geburt, manchmal sogar schon davor, in medizinischen Bereichen beginnt es schon. Und die verwehrt den Kindern ganz, ganz viel. Gerechtigkeit, Zugehörigkeit, Teilhabe, Freiheit, Wohlbefinden, Sicherheit, Entwicklung, Gesundheit, Bildung und raubt wahnsinnig viel Kraft und Energie und hat ja auch nicht selten traumatische Folgen. Also Diskriminierung ist, ich nenne Diskriminierung wirklich Gewalt und finde, dass die Auftragbestand der Kindeswohlgefährdung sein sollte. Und wenn wir jetzt so auf ganz konkrete Beispiele, das wird jetzt so eine Liste von Reproduktionen, aber ich spreche es mal aus, damit es greifbarer wird. Das kann sowas sein wie: Ah, naja, Ben, du hast ja keine richtige Familie. Also wir setzen dann so eine Norm, ne? Ben hat vielleicht gleichgeschlechtliche Eltern und dann wird es so formuliert.
Okay.
Das passiert dann, wenn Kindern verboten wird, in ihren Erstsprachen und Familiensprachen zu sprechen. Das erlebe ich auch leider immer noch so häufig und ich habe das Gefühl, sogar noch häufiger. Neulich hatte ich erst eine Kollegin in einer Fortbildung, die war Griechisch-Erstsprachlerin. Und ihr wurde verboten, mit einem Kind, was auch Griechisch als Familiensprache hat, zu sprechen, in der Eingewöhnung, um es zu trösten. Das wurde ihr verboten. Da sind wir auch ganz stark bei Diskriminierung. Sie sollte Deutsch mit diesem Kind sprechen. Es kann sein, dass Kinder ein anderes Kind nicht an die Hand nehmen wollen, aufgrund vom Hautton zum Beispiel. Oder Kinder ein anderes Kind wegen der Körperform ärgern. Oder die Erzieherin sagt, du kriegst keinen Nachschlag. Und dann folgt irgendein Wort, was es abwertet. Zu der Handlung zusätzlich noch. Es kann sein, wenn wir auf Klassismus gucken, dass Kinder an bestimmten Reisen oder Aktivitäten nicht teilnehmen können oder auch ausgelacht werden für ihre Kleidung, weil es nicht den normierten Standards entspricht, die mittlerweile in der Gesellschaft gesetzt werden oder vielleicht auch schon immer. Oder ein Kind mit Behinderung wird gehänselt oder wenn wir da auf die Strukturebene gucken, kriegt gar keinen Betreuungsplatz. Und beim Thema Platzvergabe, finde ich, steckt auch super viel drin. Da gibt es ja auch leider Erfahrungsberichte, dass Menschen, also dass aufgrund ihrer Familiennachnamen sie den Platz zum Beispiel schon nicht kriegen. Also Familie Richter kriegt den Platz und Familie Ekpakuemo kriegt den Platz nicht. Also die Liste ist leider unsäglich lang. Ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde weiter Beispiele nennen.
Und ich kann mir aber vorstellen, für jede Person, die zuhört, die sagt, oh, das will ich ja gar nicht, ne? Und das, oh, ich wünsche mir das ja ganz anders, ich will das gar nicht. Und letztlich ist ja nicht entscheidend, was wir wollen, sondern das, was beim Gegenüber ankommt. Und gleichzeitig aber die große Frage, wie können wir da hinkommen? Wie können wir eine ja vorurteilsbewusste und auch diskriminierungssensible Pädagogik leben? Wie, also für mich, ne, so ganz, ich sag auch sensibel, und so haben wir ja auch die Folge genannt, weil ganz frei davon, das wird wahrscheinlich echt so eine Utopie, es wäre so schön, aber wer weiß, aber uns auf den Weg zu begeben und da wirklich hinzugucken, und ich habe gerade schon in den Erläuterungen zuvor so oft gedacht, ja, es ist natürlich auch ganz viel Wissen, was wir brauchen, also bewusst machen und Wissen auch darüber, beispielsweise die Komponente der Macht. Ja, wir haben Macht inne und das auch zu akzeptieren und anzuerkennen und dann verantwortungsvoll damit umzugehen. Aber auf diese riesengroße Frage, die du wahrscheinlich nicht selten hörst, was meinst du, wie können wir eben diese vorurteilsbewusste und diskriminierungssensible Pädagogik erreichen? Wie können wir da hin?
Ich habe zwei Gedanken, genau. Danke, dass du es schon angesprochen hast mit dem Vorurteilsbewusst. Genau, der Ansatz heißt bewusst und nicht vorurteilsfrei, weil das, glaube ich, tatsächlich eine Vision ist. Es ist eine schöne Vision, aber es ist im Moment keine Realität. Wir haben alle Vorurteile. Das ist vielleicht auch schon mal ein guter Punkt, um mit der Arbeit zu beginnen. Wir alle, ich sage voll selten alle und niemand und so, aber jeder Mensch hat Vorurteile und das Wichtige ist, sich derer bewusst zu werden und vor allem deren Auswirkungen auf die Menschen, auf die sie zielen, ne? Dass man gar nicht denkt, oh mein Gott, ich bin ein schrecklicher Mensch, ich habe Vorurteile, haben wir alle. Die Frage ist, was wir damit machen. Ne? Und du hast auch Wissen schon benannt. Genau, im Ansatz arbeiten wir mit so drei Ebenen. Also es ist einmal Wissensvermittlung, Selbstreflexion und Praxisreflexion. Das ist wie so ein Netz, was zusammenkommt.
Ja, macht Sinn. Ne? Also Wissen, ich betone es nochmal, Wissen, dann die Selbstreflexion, ja. Dann gucke ich wirklich zu mir und dann transferiere ich es in die Praxis und schaue.
Genau, und es ist eigentlich wie so ein Kreislauf, ne? Also das ist ja nicht abgeschlossen, das ist ja fortlaufend.
Immer wieder.
Immer wieder, genau. Und auch manchmal, also auch Schritte zurückgehen. Es geht mir ja genauso, dass ich immer noch denke, ehrlich jetzt, Sandra, was war denn das gerade für ein schräger Gedanke? und dann nochmal Luft holen, anhalten, bei sich gucken und es sortieren. Das hört, glaube ich, nicht auf und das macht es wahrscheinlich für viele Menschen auch so anstrengend. Ne? Die hätten gerne, dass es so eine Checkliste gibt und dann ist die Einrichtung diskriminierungskritisch, so ist es leider nicht. Aber wir können trotzdem ganz, ganz viel tun. Ich möchte niemand abschrecken. Ich glaube, der erste Schritt ist erstmal, dass wir anerkennen, dass auch Kitas keine diskriminierungsfreien Räume sind. Ne? Häufig ist es, glaube ich, so ein großer Wunsch zu sagen, bei uns hier in der Kita, das ist so eine Bubble, da hat das alles keine Auswirkungen. Das stimmt leider nicht. Menschen, die selber Diskriminierungserfahrungen haben, wissen das, weil sie es ja erleben von Tag 1 an. Und Menschen, die bisher selber nicht diskriminiert wurden oder nur sehr wenig, leugnen das ganz häufig und sagen, ach, bei den jungen Kindern ist es eh noch kein Thema. Stimmt leider nicht. Und dann müssen wir, glaube ich, gemeinsam als Team eine Entscheidung treffen. Und häufig wird das so verstanden wie vorteilsbewusst ist nochmal so ein Zusatzkonzept. Das würde ich gerne auflösen, weil in meinem Verständnis ist es tatsächlich der Boden, von dem aus wir auf die Praxis schauen. Mhm. Und dann wird es erstmal kompliziert, glaube ich, aber dann sehr vieles einfacher, weil ich auch zum Beispiel Partizipation kann ich gar nicht denken ohne Diskriminierungskritik, weil wir auch da schauen müssen, wer kann sich denn wirklich beteiligen. Und Kinder, die von Diskriminierung betroffen sind, haben da auch häufig einen Ausschluss, ne? Dass man das sozusagen unten drunter legt. Und dann gucken wir in ganz kleinen Schritten. Ich würde sagen, viele, viele kleine Schritte sind ganz, ganz wertvoll. Der Ansatz hilft, der hat so vier Ziele und vier Handlungsfelder. Soll ich das mal kurz benennen?
Ich glaube, super gerne. Also genau, ich glaube, dann wird es so greifbar und dann weiß man auch. Ja. Und auch vielen, vielen Dank, dass du sagst, es ist eben Teil dessen, weil da ganz kurz möchte ich stoppen, so viele Fachkräfte auch überdenken, was soll ich denn jetzt noch tun? Genau. Und da kommt noch eine Säule dazu. Dabei sind das einfach alles so viele Aspekte, die wir alle bedenken dürfen, weil das ist einfach das große Ganze, ne, was es macht.
Ja, und es ist auch verwoben, ne? Also es hängt zusammen. Und dann wird es, glaube ich, also mein Kopf entspannt sich das dann, wenn ich das zusammendenke und ich denke, irgendwie, du sagst, nicht noch eine Säule nebeneinander, weil der Alltag, die Arbeit ist ja eh schon unfassbar voll.
Genau.
Pädagogische Fachkräfte leisten jeden Tag, ne?
Genau, aber jetzt gerne mal zurück, genau, zu dem.
Die vier Ziele und Handlungsfelder. Genau, also wir gucken genau in die Lernumgebung. Das ist ein Handlungsfeld, dann die Interaktion mit Kindern, die Zusammenarbeit im Team, weil die auch super wichtig ist, und die Zusammenarbeit mit den Familienbezugspersonen. Das sind vier Handlungsfelder und dazu kommen vier Ziele, die nenne ich auch kurz. Einmal ist Ziel 1, die Kinder in ihrer Ich-Identität und Bezugsgruppen-Identität stärken. Was heißt das? Das heißt, ich als Kind, so wie ich hier bin, mit meinen Menschen, die zu mir gehören, ich bin in Ordnung, ich werde wertgeschätzt, ich darf hier sein, ich gehöre dazu. Das ist die Basis, ne? Weil wenn ich unsicher bin mit meinem eigenen Sein oder mich schützen muss den ganzen Tag, dann kann ich mich schwer mit Vielfalt beschäftigen, weil dann bin ich mit mir selber beschäftigt und fühle mich gar nicht sicher. Wohlbefinden, Sicherheit und Lernen ist ja auch ein Zusammenhang, der schon ganz, ganz lange bekannt ist. Wenn alle Kinder gestärkt sind im besten Fall und auch die Bezugsgruppen ihren Platz finden und die Familien, gehen wir ins Ziel 2, das heißt, allen Kindern Erfahrungen mit Vielfalt ermöglichen. Das heißt, wir gucken uns an, was gibt es denn um mich herum an Vielfalt, wer ist denn hier? Und es werden immer so größere Kreise. Wenn wir in Gruppen arbeiten, gehen wir in der Gruppe, dann gehen wir in die Einrichtung, dann gehen wir in den Kiez, dann gehen wir in die Stadt. Also dass es immer größer wird, weil sonst kann es überfordern, wenn man direkt mit der Weltperspektive beginnt. Dann wissen wir Bescheid. Ich fühle mich wohl. Ich weiß ein bisschen Bescheid über, oder auch richtig gut Bescheid über Vielfalt und über Menschen und ihre vielfältigen Identitäten. Und dann kommt Ziel 3, das heißt kritisch werden. Ich würde fast immer sagen, Kinder dabei unterstützen, kritisch sein zu dürfen, weil ich habe, also in meiner Erfahrung haben Kinder ein sehr gutes Gerechtigkeitsverständnis. Was häufig fehlt, sind Erwachsene, die ihnen zuhören und es ernst nehmen und mit ihnen darüber reden. Also wir lernen, kritisch zu werden. Wir nehmen Ungerechtigkeit, so wie wir beide hier gerade, machen wir das auch mit den Kindern, nehmen wir in den Blick und überlegen dann gemeinsam, oh, das ist nicht in Ordnung, was ich hier sehe oder erlebe, was können wir denn tun? Weil das ist Ziel 4, das Aktivwerden, dass man sozusagen dann wirklich gegen Unrecht eintritt. Und die Ziele gelten für die Arbeit mit Kindern und die gelten aber genauso für uns als Erwachsene. Das sind die gleichen Ziele, nur mit einem anderen Fokus. Und das ist auch nicht trennscharf. Also es kann auch sein, wir sind bei Ziel 3 und merken, ui, hier sind Familien nicht gut wiedergespiegelt. Also unser kritischer Blick sagt, hier fehlen die Familien, wir sehen die nicht, es gibt keine Familiendarstellung. Dann gehen wir zurück zu Ziel 1 und gucken, wie wir dafür sorgen können, dass alle wiedergespiegelt werden. Das ist so ein Wechselspiel zwischen den Zielen. Und es kann auch sein, dass wir, während wir zu Ziel 1 arbeiten, schon merken, dass was richtig, richtig doll verändert werden muss. Wir haben zum Beispiel nur Bücher, die Stereotyp sind. Dann werden wir ja schon aktiv und ändern möglichst was an den Büchern und sortieren Bücher aus und schaffen neue an. Also es hängt immer zusammen, es ist auch ein Kreislauf. War das nachvollziehbar für dich?
Total. Und das ist natürlich auch so schön, so wie du beschreibst, auch die Kinder da natürlich, also ne, wir machen es gemeinsam und auch, du hast ja eingangs gesagt, wir Erwachsenen haben die Macht inne und gleichzeitig aber auch den Kindern dieses Sprachrohr zu geben und eben auch nicht auch, sondern in diesen Raum zu geben, stellt Fragen, sagt, teilt eure Gedanken. Und ich kann mir vorstellen, dass du Ähnliches erlebst, dass wenn wir so offen sind, dass Kinder uns auf so spannende Dinge hinweisen, wenn wir es zulassen, wenn wir dafür offen sind. Ja. Also ich erlebe das auch zum Thema Gewalt, dass mir gesagt hat, ja, das war jetzt aber nicht gewaltfrei. Denk mal nochmal drüber nach. Und ich denke, danke, danke für dieses Lerngeschenk. Super. Ja. Und so ist es wahrscheinlich genauso auch in diesem Aspekt.
Total. Und das war auch nochmal ein wichtiger Punkt drin, weil häufig gibt es so eine Scheu, mit jungen Kindern schon über Diskriminierung zu sprechen. Die würde ich auch gerne wegnehmen, weil die Kinder erleben das sowieso, leider müssen das viele Kinder erleben. Und wenn dann so getan wird, als gäbe es nicht oder sie haben keine Wörter dafür, dann ist es super schwer, das zu benennen und sich auch dagegen zur Wehr zu setzen. Also ich habe mit vielen jungen Kindern, vielleicht sage ich da nicht Diskriminierung, aber wir sprechen dann über Unrecht. Und auch Begriffe wie Rassismus und so. Ich finde das wichtig, dass die Kinder, die schon früh haben, vor allem Kinder eben, die davon betroffen sind, um zu sagen, das war rassistisch. Als meine Tochter kam aus der Grundschule und musste da leider schon sagen, dass was rassistisch war, aber ich war froh, dass sie das Wort hatte mit ihrer Freundin zusammen und die das benennen konnten. Die Lehrerin war aber nicht begeistert. Das ist ja immer nochmal die andere Seite. Deswegen meinte ich vorhin, es braucht Erwachsene, die zuhören und es ernst nehmen. Aber sie hatten ein Wort für das, was sie empfunden haben. Weil sonst sitze ich da und es ist irgendwie... Es ist nicht irgendwie, es ist unfassbar unangenehm und schmerzhaft. Aber ich kann gar nicht sagen, was das hier gerade ist, was mit mir passiert. Ne? Deswegen mit jungen Menschen schon über all das sprechen. Vielleicht mit anderen Wörtern, als wir sie vielleicht auf unserer Gesprächsebene benutzen. Aber auf jeden Fall drüber sprechen und davor keine Scheu haben.
Ja, ne, und auch diese Irritation abzubauen beziehungsweise anzusprechen, weil was passiert sonst? Wir gucken weg, weil wir dafür keine Worte haben, weil wir denken, huch, ich irre mich, das ist wahrscheinlich gar nicht so und dann senken wir den Kopf und gerade wieder diese Kultur des Hinschauens, also ja, wenn wir nicht junge Menschen dazu auffordern und auch unsere Fehler, und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, selbst auch unsere Fehlerfreundlichkeit zu leben und zu sagen, oh ja, ich mache auch jeden Tag Fehler und danke, dass du mich darauf hinweist, beachte ich besser drauf. Und gleichzeitig, du hast es gerade schon angesprochen, ne, diese Angst auch davor, auch diese Abwehr von Menschen, die wir darauf hinweisen. Also ich glaube, das ist so das super, super Herausfordernde auch in der pädagogischen Praxis. Wie gehen wir zum einen mit dieser Abwehr um, wenn Menschen sagen, ja, das habe ich doch gar nicht so gemeint oder ach Mann, du legst aber heute wieder jedes Wort auf die Goldwaage. Ne? Wie schaffen wir da diesen Bogen, ja, diese Offenheit zu kreieren und Menschen mitzunehmen. Hast du da eine Idee oder wie geht ihr damit um?
Gute Frage. Das ist ein Prozess. Also Zeit hilft uns. Ne? Also wenn wir als Fachstelle mit Einrichtungen arbeiten, im besten Fall machen wir das über manchmal sogar 2 Jahre oder 2,5 Jahre. Ne? Und dann hat es Zeit, sich zu entwickeln. Ich glaube, da geht es auch um Vertrauen, um Sicherheit, aber prinzipiell erstmal ganz kurz zurück. Ich glaube, was verstanden werden muss, ist, dass bei Diskriminierung nicht die Absicht zählt oder im Vordergrund stehen sollte, sondern die Wirkung. Also es geht nicht darum, wie ich das gemeint habe, sondern es geht darum, was da gerade bei meinem Gegenüber angekommen ist. Da gibt's ja die Analogie mit dem auf den Fuß treten. Ich nenne die nochmal kurz für die Menschen, die sie noch nicht gehört haben. Wenn wir eine Person auf den Fuß treten und die Person hat Schmerzen, erklären wir meistens, glaube ich zumindest, nicht, das, wie wir das gemeint haben gerade, sondern wir hören die Rückmeldung, nehmen das an und den Schmerz ernst und sagen, dass uns das leid tut und achten im besten Fall zukünftig darauf, Menschen nicht mehr auf den Fuß zu treten. Und ich glaube, das wirklich als die Rückmeldung, du hast Lerngeschenk gesagt, genau das Wort benutze ich auch ganz oft, also die Rückmeldung als Chance zum Dazulernen zu nehmen, für die wir uns bedanken können, wenn man da hinkommt, also mir hat das selber, ich meine, ich kenne all diese Schritte dahin auch, ich kenne auch alle Abwehr, von mir selber, aber dann zu sagen, danke, dass ich das jetzt weiß, dann füge ich das nächste Mal jemandem den gleichen Schaden nicht mehr zu. Da hinzukommen ist, glaube ich, das, was uns helfen könnte, das gemeinsam zu verändern. Weil wenn wir, nee, ich glaube, anders geht's nicht. Ich habe gerade überlegt, wenn wir es abwehren, dann bleiben wir da, wo wir sind. Ne? Dann bleiben wir in dieser Leugnung und den Menschen, die eben davon betroffen sind, denen hilft es gar nichts. Vielleicht so. Es gibt keinen Zaubertrick. Und ich verstehe auch die Unsicherheit, weil die Menschen geraten ins Wackeln. Meist haben Fachkräfte das seit 20 Jahren schon so gemacht. Und ihr Herz brennt für die Kinder. Und dann kommt jemand und sagt, das ist problematisch, was du hier machst. Natürlich gerät das ins Wanken in den Menschen drin. Und dann zu sagen, es passiert, leider, aber wir können das verändern, damit es nicht wieder passiert. Das ist, glaube ich, der Weg. Also zu wissen, wo, ich habe neulich, es gibt ein Zitat von einem schwarzen Journalisten in einem Podcast, der sagt, wenn du weißt, wo dein Herz ist, dann lässt du dir die Fehler rückmelden und dann gehst du den nächsten Schritt. Und ich glaube, darum geht es ganz viel. Wenn ich weiß, was ich am Ende will, ich will gut mit Kindern zusammenarbeiten und niemanden ausgrenzen und benachteiligen, dann komme ich in eine Dankbarkeit, anstatt in, oh Mann, ey, du schon wieder mit deinen Sensibilitäten.
Ja, total. Und nehmen auch mit, dass wir eben auf dieser Reise sind und dabei selbst auch, ich sag mal, in der Reflexion auch Schmerz erfahren können. Also mir passiert das so häufig, dass ich selbst auch spüre, ei Mist, das habe ich ja wirklich, also da gehe ich sogar jetzt noch zurück, hätte ich die Telefonnummer noch von einer Person, an die ich gerade denke, würde ich sagen, oh, ich rufe dich an und sage, das habe ich damals nicht gewusst. Ja. Ich hätte heute anders gehandelt. Es tut mir leid, dass ich dich nicht gefragt habe, wie es dir in der Situation ergangen ist. Und ich habe es nicht gemacht. Und genau diese kleinen Schmerzmomente nehmen wir natürlich für die Zukunft mit. Können wir mitnehmen? Oder aber es tut so weh und wir wehren es ab, aber das eben bringt uns nicht weiter. Das ist einfach so, ja.
Ja, total. Und weißt du, der Schmerz auf der Seite der Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind, der ist im unermesslichen Maße größer als mein Hirnschmerz. Und das ist sicher auch immer wieder, also wirklich zu wissen, warum ich das tue und mir das immer wieder in den Kopf zu rufen, das hilft auch.
Ja.
Das heißt nicht, dass es alles easy ist. Wenn ich Rückmeldung kriege, mir passiert es ja auch. Und dann sagt eine Person, ey, also, oder sie sagt es anders, sie sagt vielleicht nicht ey, aber sie sagt es anders, das war problematisch, was du gerade getan hast. Dann ist das nicht schön. Aber dann denke ich trotzdem danke, weil ich kann es verändern, sonst merke ich es ja gar nicht. Ich merke es ja selber nicht. Ich brauche ja mein Gegenüber. Also es sind ja Geschenke, die ich da kriege mit kritischen Rückmeldungen.
Und ich könnte mir vorstellen, vielleicht gehen wir noch einen Schritt tiefer, wenn noch einen kleinen Moment praktisch, wenn ich mir jetzt vorstelle, ne, wir sagen das so und wir wollen das ansprechen, du sagst ja gerade auch ey und so, nee und ey sagen wir ja nicht und irgendwas, aber irgendwas müssen wir ja sagen und sind dann aber auch wieder am Überlegen, dass wir nicht selbst in unserer Rückmeldung diskriminieren, also auch da spiegeln wir ja und nicht selten, glaube ich, verebben wir dann in diesem Moment von, okay, jetzt ist der Moment schon vorbei, oh Gott, wie hätte ich es denn machen können, naja, ich kann mir vorstellen, das hilft Menschen, wenn sie so einen Satzanfang hätten oder irgendwie so einen Moment, wie können sie damit umgehen? Hast du da eine Idee? Mir fällt was in der Praxis auf. Ich stelle fest, dass und was könnte sie, ist natürlich eins von vielen, vielen Möglichkeiten, aber was könnte die Person tun? Wie könnte sie es ansprechen?
Das ist stark situativ abhängig, ne? Ich habe gerade so eine Situation vor Augen. Wir sind in einem Raum, interessanterweise an einem Tisch. Und eine Kollegin sagt zu einem Kind, was diskriminierend ist, und ich bin da und höre das. Und die Kinder sind auch dabei, ne? Ich versuche gleich einen Satz, aber prinzipiell ist es erstmal wichtig, das vor allem vor den Kindern anzusprechen. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ich das auch noch so oft erlebe in Teams, dass es so eine Regel gibt von Kritik nicht vor den Kindern, unter den Kolleginnen. Das ist ein Problem, weil die Kinder, die wissen ja nicht, dass ihr das vielleicht später in eurer DB besprecht. Die sitzen jetzt gerade da, haben Schmerz erfahren und niemand unterstützt sie. Das lernt das Kind, was davon betroffen ist. Und die anderen lernen auch was, alle, die im Raum sind, die lernen nämlich, dass man hier so miteinander umgehen kann und Diskriminierung unwidersprochen bleibt. Also deswegen widersprechen. Und das kann aber ganz, ganz verschieden sein. Das kommt ja auch darauf an, wie gut ich mit der Kollegin vertraut bin, wie gut wir zusammenarbeiten können. Wenn wir eine Vereinbarung haben, dass wir dankbar sind für kritisches Feedback, kann ich sagen, oh, das fand ich jetzt keine passende Bemerkung und dann kommt meine Begründung. Wenn das schwieriger ist, der Kontakt, kann ich zumindest, würde ich auch in Kontakt mit dem Kind gehen und sagen, dass ich damit nicht einverstanden bin, was die Kollegin gerade gesagt hat. Das sind verschiedene Situationen. Und es ist ja auch im Alltag häufig nicht Zeit, 15 Minuten jetzt thematisch tief einzusteigen. Aber zumindest einen kurzen Widerspruch. Ich finde es nicht okay. Kann das manchmal auch schon sein. Ich bin anderer Meinung. Ich finde nicht in Ordnung, was du zu Ben gesagt hast. Also es können so kleine Sätze sein. Und bei den Argumentationstrainings gegen rechts und auch beim Einschreiten sowieso wird einem gesagt, man möge im besten Fall sich so eine Liste machen mit seinen 10 Sätzen vielleicht, die man dann parat hat. Und ich glaube, das hilft. Ich habe auch so Listen, dass man in Situationen, wo es alles viel ist und man ist vielleicht auch aufgeregt oder keine Ahnung, unsicher, dass man auch so ein paar Standardsätze zurückgreifen kann. Und die muss aber, glaube ich, jede Person für sich selber zusammenfinden. Und die müssen gar keine langen, großen, komplizierten Sätze sein. Beantwortet es deine Frage?
Total. Und ich glaube auch genau, das hilft, wirklich sich was zurechtzulegen und es besprechen. Wie gehen wir im Team damit um? Uns dieses Okay geben, dieses Einverständnis und auch wieder Aussprache und vielleicht auch Verhalten von Person zu trennen, so wie wir es ja bei den Kindern auch so häufig üben, das auch bei Erwachsenen einmal anzusprechen, zu sagen, hey, das ist nichts Persönliches, und diese Sorge von so vielen Fachkräften, was ich auch immer wieder in den Seminaren höre, ist aber, oh Gott, aber die Harmonie und wenn ich dann und so, ne? Und dann aber sich wieder vor Augen zu führen, wie du es vorher auch gesagt hast, was das Kind in dem Moment erlebt.
Ja.
Ne? Das gilt es zu schützen, und wir sind erwachsene Menschen und wir leben damit in der Regel nicht in der Form wie das Kind, was es vielleicht gerade erfahren hat. Und ja, da zu gucken, ne, für wen bin ich Sprachrohr?
Es braucht, glaube ich, wirklich Teamvereinbarung dazu, weil auch Diskriminierung ja in Teams wirkt. Ne? Also Menschen berichten, es gibt ja auch in Teams Machtunterschiede. Und wenn zum Beispiel Personen, die selber rassifiziert sind, Rassismus ansprechen, kommt ganz schnell so ein, du bist zu sensibel, du bist zu persönlich. Also das wirklich im Team auch zu besprechen, deutlich zu machen, wie da die Schieflagen sind. Und dann Vereinbarungen treffen. Manchmal, da arbeite ich mit Teams manchmal 2 Tage zu diesen kritischen Feedbacks, Vereinbarungen. Weil es anders nicht geht. Wir brauchen einen Konsens und wir müssen umeinander wissen, wie wir damit umgehen wollen. Das ist, ich glaube, ohne das geht's gar nicht. Und letzte Ergänzung, das hatten wir vorhin im Vorgespräch schon. Was auch noch ein wichtiger Fakt ist, aber zu gucken, dass sozusagen nicht von Menschen, die gerade Diskriminierung erleben, egal welchen Alters, gefordert wird, dass die das ganz freundlich, sachlich und unaufgeregt zurückmelden. Weil das ist wiederum Teil von Diskriminierung, dass man dann sagt, ich als weiße Person möchte, dass du mir meinen Rassismus ganz sanft zurückmeldest. Da ist wiederum eine Schieflage. Ne? Eine Person, die gerade diskriminiert wurde, hat alles recht, wütend zu sein und das auch so zu äußern. Das sollte ich auch annehmen lernen. Das heißt nicht, dass man das so sein, dass es so sein muss, aber es darf sehr wohl so sein. Da habe ich keine Vorschriften zu machen als Person, die gerade diskriminierend war.
Ja, es passt so schön, ne? Auch zu diesen, alle Gefühle dürfen sein und eine Frustration darf sein und dann wieder hinzuschauen und hinzufühlen.
Ja.
Und du hast gerade auch angesprochen, ne? Du gehst in die Teams und dann auch gern 2 Tage. Also zum einen, wenn jetzt Teams das hören und denken, okay, jetzt noch zusätzlich eben diese Säule, die soll es nicht sein, sondern wir wollen es wirklich in den Alltag integrieren und es wäre ein langfristiges Ziel, dass wir uns damit auseinandersetzen. Du empfiehlst zum einen genau mit den Teams direkt zu arbeiten, also langjährig, du sagst ja auch, du arbeitest auch mehrere Jahre mit Teams gemeinsam, mit den Teams direkt in den Kontakt zu gehen durch Workshops. Und dann denke ich noch an eine andere Ebene, also wo es mir immer mal wieder so schaurig wird, wenn ich mich damit beschäftige und denke, oh, das ist zum Beispiel ein Satz, den ich immer sage, oh, das ist ein Lied, was ich singe, oh, das ist, Verkleidungszeit zu Karneval und so. Also wir haben ja ganz, ganz, ganz viele Anlässe. Mhm. Gibt es da etwas, was du Fachkräften an die Hand oder ans Herz legen kannst, wo man nachschauen kann? Man, natürlich weiß ich, ne, man kann ganz, ganz viel lesen und so, aber auch wenn man da nochmal, also gibt es da irgendwie eine Sammlung, wo man, wenn man auf dem Weg ist, weiß, ja, bei dem Lied, das ist jetzt schon aus dem und dem Grund so und so eingestuft, da könnte man mal drüber nachdenken. Oder eben auch, dazu gibt es ja mittlerweile auch ein Buch, ne, typischer Satz, glaube ich, gib mir mal die Hautfarbe, was ist Hautfarbe? Also das sind so Sätze, die tragen wir so weiter. Aber genau die meine ich, ähnlich wie beim Verhaltenskodex, wenn wir da sensibler werden wollen, ja, gibt es da schon irgendwie was in der Richtung?
Also auf jeden Fall auf der Fachstelle Kinderweltenseite gibt es ganz, ganz viel Material. Und was ich aber besonders empfehlen würde, sind Kids aktuell. Also Kids ist die Beratungsstelle von der Fachstelle Kinder vor Diskriminierungsschutz. Und die haben so, Newsletter würde ich es gar nicht nennen, sind so 4 Seiten zu ganz vielen verschiedenen Themen. Fasching ist zum Beispiel auch dabei, Lieder, Märchen, Bewegungsspiele, also ganz feste Feiern und so weiter und so fort. Und die, finde ich, sind sehr, sehr gut zugänglich, sind mit Praxisbeispielen drin und auch haben immer Alternativen und Reflexionsfragen. Die würde ich wirklich allen ans Herz legen. Die kann man kostenlos runterladen oder man kann auch schreiben an die Fachstelle und dann wird es zugeschickt. Die sind sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Sind, glaube ich, 20 Stück mittlerweile.
Perfekt. Und ich glaube, genau das braucht es, dass man sich auch Stück für Stück mit solchen kleinen Baustein auseinandersetzen kann, das mit in die Teamsitzung nimmt, dann eine Fachkraft vielleicht sagt, pass auf dazu, schreibe ich jetzt auch gleich noch was für unsere Konzeption, das nehmen wir wieder mit auf, ne, dass es wirklich langfristig fußt und man sich dann natürlich noch mit der Haltung, mit Fortbildung, mit Workshops, mit so einem Podcast auf den Weg macht und ja, immer tiefer einsteigt und das ja eben Schritt für Schritt aufdeckt. Ne?
Genau, und noch ein bisschen, ich weiß, ein bisschen mehr Metaebene, aber vielleicht auch nicht, aber sehr selbstreflexiver erstmal. Es gibt jetzt zu meinem Buch ja auch die Reflexionskarten, 40 Stück.
Ja.
Die können die auch unterstützend sein. Eigenwerbung ist mal ein bisschen peinlich, mir
aber. Nein, das ist gar nicht
wertvoll sein.
Nee, und wir wissen ja auch, das ist super wichtig. Also wir machen diese Materialien ja eben, damit es in der Praxis leichter ist. Also natürlich ist das auch, ne, aber es ist ja genau für die Praxis gemacht, damit es leicht anwendbar ist. Und ich habe die Karten auch schon gesehen und sie sind wirklich leicht zugänglich. Also da schaut gerne in die einzelnen Stellen. Wir verlinken es auch auf jeden Fall nochmal in den Shownotes. Also ihr dürft auch einfach unter dem Podcast scrollen und gucken. Da findet ihr auch die Links. Ich glaube, da war jetzt eine ganze Menge dabei, Sandra. Ich danke dir von Herzen.
Sehr gerne.
Abschließend, ich weiß, man könnte immer noch viel, viel mehr und tiefer und so, aber abschließend frage ich immer noch, ob die GästInnen den Hörern und Hörerinnen eine Botschaft mitgeben möchten. Also es darf wirklich eine Botschaft sein, von der du meinst, oh ja, wenn ich jetzt all das nicht wüsste, nicht gehört habe, das wäre so ein Edelstein, der mir, also dir, sehr, sehr wichtig ist zu diesem Thema.
Darf ich auch vier?
los, gerne.
Ich habe gedacht, also erstmal habe ich heute Morgen gedacht, wir nehmen am 19.02. auf, heute ist 4 Jahre nach Hanau, ne? Vor 4 Jahren wurden gerade 9 Menschen bei einem rassistischen Anschlag ermordet, der immer noch nicht aufgeklärt ist und die Menschen vor Ort, die immer noch dafür kämpfen, dass es besprochen wird und weiter aufgeklärt sagen, erinnern heißt verändern, das finde ich mal einen wichtigen Punkt, also finde ich einen wichtigen Punkt, ne? Wenn wir was verändern wollen, müssen wir zuhören und vor allem marginalisierten Menschen zuhören, weil die das schon so lange erzählen. Und auch jetzt dieses Erschrecken über das Erstarken der neuen Rechten, ich mache Anführungsstrichen in die Luft, das ist nichts Neues. Ne? Also Menschen, die Privilegien sind, wir müssen zuhören. Und dann einfach Verbündete werden. Wir müssen uns Verbündete suchen, selber, damit wir diese Arbeit machen können, aber auch eine zuverlässige Verbündete sein. Und nicht passiv sein aus Angst vor Fehlern. Das finde ich auch ganz wichtig. Fehler werden passieren. Ich glaube, bei euch im Buch wird es umgedreht zu Helfern. Oder manche sagen ja auch, Fehler heißt nur, es fehlt noch was. Das können wir lernen. Lieber wackelig und aufgeregt einschreiten, wenn was passiert, als nicht einzuschreiten, weil wir noch nicht perfekt wissen, wie. Traut euch. Ich glaube, traut euch. Sagt was. Und letzter Punkt, den Kindern zuhören. Kindern zuhören und sich an ihre Seite stellen. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil die so viel Wissen haben. Und uns das auch geben, wenn wir ihnen zuhören.
Ach, danke schön. Ja, das waren so wichtige Punkte. Was sagst du? Erinnern heißt?
Verändern.
Erinnern heißt verändern.
Ja.
Vielen, vielen Dank, Sandra Richter, für dieses Gespräch, fürs Teilen und auch tausend Dank für deine wertvolle und so wichtige Arbeit, die du ja jeden Tag machst. Und bei den Zuhörern und ZuhörerInnen bedanke ich mich fürs Zuhören, weil auch das genau ist so ein wichtiger Punkt, dass wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen. Und wenn ihr das Gefühl habt, ja Mensch, das wäre auch für meinen Kollegen, meine Kollegin was, dann teilt den Podcast auch gerne, dass eben viele davon erfahren und wir mehr werden, gemeinsam aufstehen und uns stark machen. Ja, Dankeschön.
Sehr gerne. Danke euch.